Schon die jungen Gemeinden im Neuen Testament standen unter starkem Druck religiöser Strömungen, die sehr fromm wirkten und doch die Kirche innerlich aushöhlten. Auf Kreta musste Titus mit jüdischen Traditionen und frühgnostischen Ideen umgehen, die ganze Häuser verwirrten und die Klarheit über Gottes Heilsplan trübten. Ähnliche Einflüsse begegnen Christen auch heute, äußerlich christlich, innerlich aber geprägt von Tradition, Halbwahrheiten oder spekulativen Lehren. Der Weg, den Paulus Titus zeigt, hilft, eine reine, von Christus erfüllte Gemeindesituation zu bewahren. Der Einfluss des Judentums, Tradition ohne gesunde Lehre entlarven. Auf Kreta war das Problem nicht eine offene Verleugnung Christi, sondern eine religiöse Prägung, die sich unbemerkt in das Gemeindeleben einschlich. Denn es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, so heißt es in Titus 1,10. Das sind Menschen, die mit biblischen Begriffen umgehen, aber sie mit traditionellen Mustern füllen, die nicht mehr im Einklang mit der gesunden Lehre stehen. Hinter ihren Worten stehen nicht die Absichten Gottes, sondern persönliche Motive, Einfluss, Respekt, Gewinn. Äußerlich ist vieles vertraut, Schriftzitate, moralische Appelle, religiöse Formen, doch innerlich verschiebt sich der Schwerpunkt, weg von Christus als Zentrum, hin zu menschlichen Meinungen, kulturellen Gewohnheiten und religiösem Stolz. Hier wird ein grundlegendes Prinzip in Bezug auf das Ältestentum deutlich, jeder Älteste muss ein Wächter sein, der wachsam darüber wacht, dass keine Lehre, die von der Lehre im Dienst der Apostel abweicht, in die Gemeinde hineingebracht wird. Darum stellt Paulus die Frage der Ältesten unmittelbar neben die Frage der Lehre. Ein Ältester ist für ihn nicht zuerst ein Verwalter von Strukturen, sondern ein Hüter des geistlichen Klimas. In Titus 1,9 heißt es, ein Ältester solle, an dem der Lehre gemessen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. Er hält sich nicht an Tradition als solche fest, sondern an das Wort, das der Lehre der Apostel entspricht, an das Evangelium, das Gottes Haushaltung in Christus offenbart. Auf dieser Grundlage ermahnt er, nicht als Richter über Menschen, sondern als Arzt, der Krankheit benennt, damit Heilung möglich wird. Wenn Paulus sagt, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien, ist das Ziel nicht Demütigung, sondern Wiederherstellung. Religiöse Tradition wird gefährlich, wenn sie unantastbar wird und nicht mehr am Maßstab der apostolischen Lehre geprüft werden darf. In 1 Timotheus 6,3 heißt es, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, dann mag er sehr fromm auftreten, doch seine Lehre führt nicht in ein Leben, das Gott ehrt, sondern in eine Form der Gottesfurcht ohne Kraft. Die gesunden Worte Christi und die Lehre, die zur Gottseligkeit führt, offenbaren einen Herrn, der sich für uns hingibt, uns innerlich erneuert und als Leib miteinander verbindet. Menschliche Gebräuche, die dieses Bild verdunkeln, mögen lange Geschichte haben, sie können dennoch verfehlt sein. So wird deutlich, der eigentliche Gegensatz lautet nicht Tradition versus Moderne, sondern gesunde Lehre versus menschliches Zusatzprogramm. Tradition kann ein kostbares Gefäß für die Wahrheit sein, solange sie von Christus her verstanden und gegebenenfalls zurechtgerückt wird. Sie wird aber zur Last, wenn sie das Gewissen bindet, wo Gott Freiheit gegeben hat, oder wenn sie Menschen ausgrenzt, die Christus lieben, aber nicht in das vertraute Muster passen. Ein reifer Hirt wird darum nicht alles Alte verwerfen, sondern alles am Zentrum prüfen, führt es dazu, dass Christus klarer gesehen, geliebt und verkörpert wird? Oder erzeugt es Angst, Parteigeist und eine subtile Hierarchie der richtigen und falschen Frommen? Denn es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. In einer Zeit, in der vertraute religiöse Muster entweder unkritisch festgehalten oder radikal verworfen werden, zeigt dieses Wort einen stillen, aber festen Weg, am zuverlässigen Wort festhalten, damit Christus das Zentrum bleibt. Wer in der gesunden Lehre wurzelt, muss nicht nervös auf jede Tradition reagieren, er darf ruhig unterscheiden, wovon Christus verhüllt wird und wo er durchleuchtet. Auf dieser Grundlage kann ein Dienst entstehen, der nicht bloß Formen pflegt, sondern Glauben heilt und der die Gemeinde dahin führt, dass sie weniger um ihre Gewohnheiten kreist und mehr um den Herrn, der sich ihr in seinem Wort schenkt. Der Einfluss des Gnostizismus, Mythen und Menschengebaute durch die Wahrheit korrigieren. Frühgnostische Einflüsse kamen nicht mit dem Anspruch, Christus abzuschaffen, sondern ihn zu vertiefen, durch geheime Erkenntnisse, spekulative Geschichten und strenge Zusatzregeln. Paulus beschreibt das mit den Worten, jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Damit verschob sich der Blick vom einfachen, klaren Evangelium hin zu einem komplizierten System aus Mythen, Symbolen und Vorschriften. Menschen wurden beeindruckt, aber nicht gesund, ihr Gewissen wurde eher verunsichert als beruhigt. Was als besondere Geistlichkeit erschien, führte dazu, dass die Freude an Gottes Gnade und an seiner Schöpfung schwand und der Glaube in ein enges, misstrauisches Regelwerk mündete. In Vers 15 fährt Paulus fort, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihr Sinn als auch ihr Gewissen sind befleckt. Ist unser Sinn verunreinigt, so ist unsere Seele spontan verunreinigt, und ist unser Gewissen befleckt, so ist unser Geist unvermeidlich befleckt. Dies alles ist eine Folge des Unglaubens. Unser Glaube reinigt uns. In dieses Gewirr hinein stellt Paulus einen überraschend schlichten Satz, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Entscheidend ist nicht die Länge der Verbotsliste, sondern der Zustand des Herzens vor Gott. In Apostelgeschichte 15,9 heißt es, dass Gott durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Es ist also der Glaube an das vollendete Werk Christi, der Sinn und Gewissen klärt, nicht eine steigerbare Askese. Darum warnt Paulus vor einem Christentum, das in Mythen und Sonderregeln zerfällt, und nicht auf Mythen und endlose Geschlechtsregister zu achten, die eher Streitfragen hervorbringen als die Ökonomie Gottes, die im Glauben ist. Wo das Zentrum verloren geht, nehmen Streitfragen zu, wo Christus als Gottes Weg zu uns und als unsere Wirklichkeit im Mittelpunkt steht, ordnen sich die Dinge. Ein besonders empfindlicher Bereich sind Essens- und Lebensregeln. In 1 Timotheus 4, 3-5 spricht Paulus von solchen, die verbieten, zu heiraten und sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Dahinter steht nicht gesunde Selbstdisziplin, sondern die Vorstellung, man könne durch bestimmte Entbehrungen seinem Heil eine besondere Qualität verleihen. Paulus antwortet nüchtern, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Der Maßstab ist nicht, wie viel kann ich mir versagen? Sondern, in welcher Haltung empfange ich, was Gott gibt? Die Wahrheit des Evangeliums befreit von der heimlichen Angst, etwas an sich sei unrein, und führt in eine dankbare, verantwortliche Freiheit. Mythische Spekulation und gesetzliche Strenge haben eine gemeinsame Wurzel, Misstrauen gegenüber der Genügsamkeit Christi. Wo die innere Gewissheit fehlt, dass sein Kreuz ausreicht und seine Gnade trägt, suchen Menschen nach zusätzlichen Sicherheiten, besondere Erkenntnisse, heilige Orte, strenge Regeln. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn, so beschreibt Paulus jene, deren Lippenbekenntnis groß, deren praktisch gelebte Freiheit in Christus aber klein ist. Die Wahrheit des Evangeliums führt in die entgegengesetzte Richtung, sie macht schlicht, ohne oberflächlich zu sein, und frei, ohne leichtfertig zu werden. Sie schenkt eine Herzenseinstellung, die nüchtern prüft und zugleich mit offener Hand empfängt. Und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Im Umgang mit Mythen, Sonderlehren und strenger Religiosität ist es entlastend zu wissen, der Herr bindet die Seinigen nicht an geheime Erkenntnisse oder an endlose Regelwerke, sondern an die schlichte, aber tiefmächtige Wahrheit seines Evangeliums. Wo das Herz im Glauben gereinigt wird, verliert die innere Anspannung, immer noch etwas drauflegen zu müssen, ihre Macht. So entsteht eine Haltung der Dankbarkeit und Nüchternheit, in der Gottes gute Gaben frei empfangen und zugleich in Verantwortung gebraucht werden können, und in der die Gemeinde nicht von kuriosen Fragen und strengen Tabus zusammengehalten wird, sondern von dem lebendigen Christus, der ihre Mitte ist. Gesunde Lehre und der Leib Christi, gegen Ismen kämpfen, Christus und die Gemeinde dienen. Wenn Paulus gegen den Einfluss des Judentums und des Gnostizismus schreibt, führt er keinen Kulturkampf, sondern schützt den Heilsplan Gottes vor einer Verengung. Es geht ihm um den Raum, in dem der dreieine Gott sich in Christus als lebengebender Geist in seine Auserwählten hineinschenken kann, um sie als Glieder des Leibes Christi zu gewinnen. Wo andere Lehren diesen Raum füllen, wird der Blick verschoben, weg von Christus als Kopf, hin zu Ismen, die Teilaspekte überbetonen: Traditionismus, Intellektualismus, Aktivismus, Mystizismus. Solche Strömungen können sogar biblische Worte gebrauchen und doch die Bewegungsrichtung des Lebens Gottes bremsen oder umlenken. Das reine Gemeindeleben wird ausschließlich auf der gesunden Lehre der Apostel aufgebaut. Die Antwort des Neuen Testaments ist nicht eine neue Ideologie, sondern die Rückkehr zur gesunden Lehre der Apostel. In Apostelgeschichte 2,42 wird das Leben der ersten Gemeinde so beschrieben: und sie blieben beharrlich in der Lehre und in der Gemeinschaft der Apostel, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Lehre und Gemeinschaft stehen nicht gegeneinander, die gesunde Lehre führt in eine Gemeinschaft, in der Christus geteilt, genossen und ausgedrückt wird. Titus 1,9 zeigt, wie sehr diese Lehre Schutz und Aufbau zugleich ist, der an dem der Lehre gemessen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. Ermahnen und Überführen geschieht hier nicht im Geist einer Partei, sondern im Dienst an einem Leib, der heil und gesund bleiben soll. Gegenwärtige Ismen leben oft davon, dass sie das Evangelium verkürzen. Manchmal wird Christus fast nur noch als Garantie für ein zukünftiges Ticket in den Himmel dargestellt, während Gottes ewige Absicht, der Aufbau des Leibes Christi und das Wachstum im Leben kaum erwähnt werden. Ein anderes Maliachi richtet sich alles auf persönliche Erlebnisse oder auf moralische Verbesserung, ohne den Zusammenhang mit Gottes Haushaltung zu sehen. Die gesunde Lehre spannt hingegen den weiten Bogen, vom Ratschluss des Vaters über das Werk des Sohnes bis zur inneren Wirkung des Geistes in den Gläubigen und ihrem Zusammenfügen zu einem Leib. In Kolosser 2,10 heißt es: und ihr seid erfüllt worden in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Diese Erfüllung ist nicht privat, sie ist für den Leib. Wo diese Sicht fehlt, geraten auch die Beziehungen in der Gemeinde aus dem Gleichgewicht. Es kann dann geschehen, dass jemand mit großer Eifer für eine bestimmte Lehre eintritt und doch im Umgang hart, selbstbezogen oder unzuverlässig bleibt. Paulus zeigt einen anderen Weg: die Liebe zur Wahrheit und eine jesusmäßige Menschlichkeit gehören untrennbar zusammen. Die gesunde Lehre führt in Gottseligkeit, nicht in Rechthaberei. Wer von Christus als dem demütigen, dienenden Herrn lernt, wird nicht nur sachlich klar, sondern auch in seinem Umgang sanft, wahrhaftig und treu. So wird der Leib Christi nicht durch Uniformität geschützt, sondern durch eine Einheit in der Wahrheit, die durch die Frucht des Geistes bestätigt wird. Und sie blieben beharrlich in der Lehre und in der Gemeinschaft der Apostel, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Der an dem der Lehre gemessen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. Mitten in einem Geflecht aus geistlichen Moden und festen Denkschulen bleibt die Einladung des Herrn überraschend einfach, in seiner Fülle zu leben und die gesunde Lehre als Wegweiser, nicht als Keule, zu schätzen. Wer Christus als das Haupt und den Leib als seinen Ausdruck vor Augen hat, gewinnt einen inneren Kompass, der durch wechselnde Strömungen hindurchträgt. So entsteht eine stille, aber tragfähige Zuversicht: nicht die lautesten Ismen werden die Geschichte Gottes mit seiner Gemeinde bestimmen, sondern der Herr selbst, der durch sein Wort, seinen Geist und sein Leben den Leib baut und der auch heute Menschen formt, die Wahrheit lieben und in Liebe dienen. Herr Jesus Christus, danke, dass du die Wahrheit bist und uns durch dein Wort von jedem religiösen Schein und von leeren Mythen befreien willst. Reinige unser Herz und unser Gewissen, damit wir nicht an äußeren Formen hängen bleiben, sondern dich selbst im Licht der gesunden Lehre der Apostel erkennen und lieben. Stärke alle, die in deiner Gemeinde Verantwortung tragen, damit sie am treuen Wort festhalten, zerstörerische Lehren klar entlarven und zugleich mit deiner Liebe dienen. Erneuere unsere Freude an dir, gib uns ein waches Unterscheidungsvermögen gegenüber allen Ismen unserer Zeit und erfülle uns mit deinem Geist, damit wir als Leib Christi in Wahrheit, Heiligkeit und sanftmütiger Menschlichkeit leben. Lass durch dein Wirken viele zu einer vollen Erkenntnis der Wahrheit gelangen und bereite so dein Volk auf dein Wiederkommen vor. Amen.